Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Sachsen-Tourismus entstanden. Entdecke spirituelle Orte, die dir Kraft geben. Von stillen Klöstern über historische Kirchen bis hin zu Pilgerwegen mitten in der Natur. Folge dem sakralen Herz der Via Sacra und finde deinen Moment der Ruhe. Mehr Inspiration unter sachsen-tourismus.de. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Niki Löwenstein und Holger Potje, jede Woche abwechselnd im Gespräch mit inspirierenden Menschen.
Welche Rolle spielt ein bewusster Lifestyle für Sie?
Woraus schöpfen Sie Kraft?
Über Ernährung, Bewegung, Bewusstsein und Erholung.
Wie finden Sie die richtige Balance im Leben?
Woran sind Sie gescheitert?
Und wie sind Sie wieder aufgestanden?
Wie gelingt Ihnen das?
Was für Sie persönlich ein gutes Leben ausmacht.
Der Carpe Diem Podcast. Heute mit dem Zwittauer Museumsdirektor Dr. Peter Knüwener und Klosteroberin Mutter Petra aus dem Klosterstift St. Marienthal im Bundesland Sachsen.
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Carpe Diem. Wir sind für unseren Native Podcast heute im Bundesland Sachsen unterwegs und zwar in einer der schönsten Gegenden in Oberlausitz. Diese Folge wird bewegt, so viel darf ich schon mal verraten, denn wir werden einen Teil des Zittauer Jakobswegs erwandern. An meiner Seite, mein Wegbegleiter durch diesen Podcast, ist Dr. Peter Knüwener, seines Zeichens Direktor der Städtischen Museen Zittau. Er hat Kunstgeschichte studiert, klassische Archäologie und mittelalterliche Geschichte. Servus Peter, hallo.
Ja, hallo.
Voll schön, dass du heute Zeit für uns hast und mit uns gemeinsam einen Teil des Zittauer Jakobswegs gehst. Du bist heute für diesen Podcast meine Quelle des Wissens und ich freue mich auf unseren Spaziergang. Wir werden heute über drei große Themengebiete sprechen. Erstens über Stille und Einkehr, also im Reinen mit der Welt sein, dann über die Sachsener Pilgerwege, auf denen man eigentlich immer auch auf dem Weg zu sich selbst ist. Und wir werden über die Via Sacra reden, die hier in der Gegend 9 Orte in Sachsen, glaube ich, verbindet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Wir denken ja nicht nur sachsenweit, wir denken ja über die drei Länder hinweg. Und das sind also insgesamt natürlich mehr Stationen. Wir sind ja hier im Dreiländereck und die DNA der Via Sacra ist ja eben, die drei Länder, Deutschland, Polen und Tschechien, eben zu verbinden mit einem Weg sozusagen.
Deswegen, also es geht ums Gemeinsame auch.
Ja, auf jeden Fall. Ne? Es ist ja so, dass hier das Dreiländereck durch den Eisernen Vorhang und die Grenzverschiebung des 20. Jahrhunderts doch ganz gravierend betroffen war. Die Grenze hier, wir sind ja hier an der Neiße, wir sehen ja da vorne, vor uns taucht der erste deutsche Grenzpfahl auf. Auf der anderen Seite würde man dann polnischen Grenzpfahl sehen. Das ist ja eben eine Landesgrenze und aber erst seit 1945. Mhm. Und hier, wenn wir über die Grenze schauen, da sind ja alles eigentlich alte sächsische Gebiete. Da ist auch nicht Schlesien jetzt hier an dieser Stelle, sondern das ist Sachsen. Ja. Und genau genommen jetzt hier auf der anderen Neiße-Seite sind das auch Dörfer, die zu dem Kloster St. Marienthal gehörten. Ne? Mhm. Also es war damals schon ein ganz heftiger Einschnitt. Und auch wenn zu kommunistischen Zeiten diese Grenze Friedensgrenze hieß, heißt das noch lange nicht, dass man da einfach so ständig rüber konnte. Ja. Überhaupt nicht. Also die war lange Zeit, also besonders 80er Jahre Solidarność, denken wir zurück, war das eben auch eine schwer bewachte Grenze. Zittau ist ja der Dreiländerpunkt. Ja. Da treffen die drei Grenzen aufeinander. Und auch die tschechische Grenze, es ist zwar eigentlich eine ganz alte Grenze, die geht bis ins Mittelalter zurück, die böhmische Grenze, aber nach 45 war die auch meistens nicht durchlässig. Wir erinnern uns an den Prager Frühling, Niederschlagung. Das sind ja alles so Ereignisse, die dazu geführt haben, dass diese Grenzen dann auch von der DDR aus geschlossen wurden. Im Grunde genommen, nach der Wende, nachdem das dann alles plötzlich wieder offen war, kam dann jemand, das ist also mein Amtsvorvorgänger, der Volker Dudek, der kam auf die Idee, man müsste doch diese großartige Kulturgeschichte nutzen, um diese drei Länder wieder zu verbinden. Und besonders anhand der sakralen Orte, die eigentlich seit alters her auch Verbindung haben, da kann man das eigentlich wunderbar machen. Das ist eigentlich so die Grundidee von der Via Sacra gewesen. Natürlich sind Teile davon auch Teile eines Jakobsweges, ist eigentlich kein alter Pilgerweg. Das ist eigentlich eine spirituelle Route, wo eben Orte verbunden werden, die alle eine ganz tolle und besondere Geschichte haben. Aber ganz wichtig ist es eben, ständig die Grenze zu überschreiten und auch die anderen Länder kennenzulernen mit ihren Orten und zu sehen, was uns eigentlich so verbindet in Europa, was Europa zusammenhält. Das macht auch diesen Witz und dieses Salz von dieser Via Sacra eigentlich aus. Das sind eben Geschichten, die dieses Dreiländereck verbindet. Die sind eben total verschüttet gewesen nach 1990. Und eigentlich ist unsere Pflicht, als Historiker und überhaupt als Leute, die in der Kultur tätig sind oder auch in Kirchen, das eigentlich wieder offen zu legen und dieses Gemeinsame deutlich zu machen. Ich denke auch gerade in heutigen Zeiten, wo man irgendwie, man hat das Gefühl, immer so die Gegnerschaft eigentlich, das, was einen nicht verbindet, hervorholt und dann wieder alles zumacht und so.
Ja, es ist irgendwie alles so Spalten und Teilen, da ist es doch schön, wenn man hört, dass es um Verbindung geht auch.
Richtig, genau. Und da geben wir uns redlich Mühe. Also ich sag mal so, wir sind ja auch mit den Zittauer Fastentüchern eine Station der Via Sacra. Und es ist natürlich ganz viel Mühe gewesen und Überzeugungsarbeit, die ganzen Leute zusammenzubringen. Mhm. Geht ja nicht von selbst. Man muss eben diese Geschichte eben wieder erzählen und offen zu legen und klar zu machen, was eben verschüttet ist, um dann wieder zusammenzugehören. Das ist eben das total Wichtige.
Peter, nachdem wir jetzt diese Geschichte gehört haben, hätte ich gerne von dir auch deine Geschichte gehört. Ich möchte es nur festhalten. Also wir hatten den Einstieg hier jetzt zu unserem Zittauer Jakobsweg. Wir sind losgegangen von Ostritz, St. Marienthal, und wir sind unterwegs nach Hirschfelde.
Ja.
Das ist unser Ziel. Und am Anfang unserer Reise entlang des Zittauer Jakobswegs wollen wir dich jetzt noch ein bisschen besser kennenlernen, um zu wissen, mit wem wir uns hier auf die Reise begeben. Wie war denn deine bisherige Reise durchs Leben?
Also ich sag mal so, ich bin eigentlich geboren im Ruhrgebiet, aber aufgewachsen im Münsterland, also auf der anderen Seite der Bundesrepublik, quasi in Sichtweite der holländischen Grenze. Habe mich aber immer für Kunst und Kultur, gut, am Anfang ging es mit Burgen los und so, auch sicher sehr stark beeinflusst von dem, was meine Eltern mir auf den Weg gegeben haben. Hat mich interessiert.
Was haben deine Eltern gemacht?
Na, meine Mutter war Lehrerin, mein Vater war Arzt und die haben aber sich sehr interessiert eigentlich für alte Gemäuer und Kunstwerke und mich hat das eigentlich immer fasziniert und deswegen war dann irgendwann, als es nach Schule und Bundeswehr dann anstand zu studieren, da kam dann das Thema Archäologie, Kunstgeschichte, Geschichte, sehr zum Schrecken der Eltern natürlich, weil brotlose Kunst
sozusagen. Indiana Jones Vibes hier auch mit Schwingen.
Genau, und dann bin ich gestartet im Münsterland und dann nach Freiburg bin ich gegangen und dann war ich nochmal ein Jahr in Italien und dann in Berlin, da habe ich dann auch promoviert. Ja, ein Thema, was die mittelalterliche Kunst im Raum um Berlin, also Brandenburg betrifft. Und da kommt man dann eigentlich schon in so Gefilde, die Ostmitteleuropa sind. Und Ostmitteleuropa bedeutet ja eigentlich, gehört auch Österreich mit dazu, logischerweise, und Böhmen eben auch. Und da merkt man, dass man plötzlich ganz nah dran ist eben an Prag, an diesen Metropolen eigentlich von Ostmitteleuropa, Prag, Wien, aber selbst auch Budapest und so, was man im hat man noch gar nicht gelernt in der Kunstgeschichte. Und da habe ich mich dann schon sehr intensiv damit beschäftigt. Kaiser Karl IV. Zum Beispiel im 14. Jahrhundert, der eigentlich wirklich als großer Europäer, aber von Prag aus eigentlich gedacht hat. Und da gehörte immer Brandenburg und auch die Oberlausitz schon mit dazu eigentlich. Das waren beides Gegenden, die Lausitzen, das sind ja die Nieder- und Oberlausitz, und Brandenburg, die der ja, sag ich mal so, erworben hat. Der hat dann dafür auch gesorgt, dass da eine einheitliche Architektur, also ein großer Aufschwung eigentlich, stattfindet. Und da kam ich dann auch schon mit Zittau eigentlich relativ schnell in Verbindung. Und dann haben wir hier bei Zittau auch eine Burg, die er gebaut hat. Die heißt Eubin. Gehört auch jetzt zur Via Sacra, weil er hat ein Kloster gegründet. Ja, und da kommt man natürlich dann damit in Verbindung. Und als Kunsthistoriker muss man ja eigentlich immer auch beweglich sein. Und irgendwann hat sich das dann so gefügt, dass ich dann eben hier diese Stelle bekommen habe am Museum in Zittau vor 10 Jahren ungefähr, knapp 10 Jahren.
Ja.
Aber man ist ja da, wie gesagt, als Kunsthistoriker kann man sich ja nicht fixieren. Ostmitteleuropa, es liegt mir schon sehr eigentlich.
Ich spüre gewisse Leidenschaft jetzt gerade beim Erzählen. Ja.
Genau, auf alle Fälle. Also das ist schon sehr spannend eigentlich, auch Polen und Tschechien. Und wenn man aus dem Westen guckt, ist das ja alles relativ weit weg. Und wenn hier über die Grenze geht, gerade in Tschechien, gehen einem ja die Augen über. Wenn ich auch Leuten das zeige, die mich mal besuchen aus der Ferne, die können das gar nicht fassen, was da steht. Habe ich vorhin schon gesagt, dass hier Architekten aus Wien große Kirchen gebaut haben. Hä? Die begreifen das gar nicht, dass es hier ist. Oder Wallenstein hatte seine Residenz hier, hat hier eine Planstadt gebaut, also ein paar Kilometer weg von hier, Jitschin. Da hat sich Weltgeschichte abgespielt. Und ich meine, da kommen wir wieder zu Via Sacra.
Ja.
Da gibt's eben auch solche Orte. Herrnhut zum Beispiel ist ja eben auch Teil der Via Sacra.
Ja.
Und das ist ja auch total abgefahren, dass da sich eine Kirche gründet, die weltweit aktiv war und ist eigentlich. Also wenn man da heute ist, ist es so wie so ein bisschen so ein Mini-Rom eigentlich. Wenn man da hinkommt, das ist ja ganz klein, ja. Weniger als 3000 Einwohner, aber trotzdem hat man das Gefühl, hier ist irgendwas anders. Du siehst andere Gebäude, man kann auch sein, dass man völlig das von Leute aus allen Herren Ländern da sieht, wenn da mal wieder so ein Treffen ist oder so. Und ja, das ist eigentlich diese Vielfalt, das ist schon ziemlich spannend. Auf diese Art und Weise bin ich halt in diese Gegend gekommen.
Ja. Also während wir uns hier jetzt durch einen Waldweg bewegen und die Neiße, also der Fluss ist links von uns, oder?
Ja.
Genau, und wir bewegen uns eigentlich die ganze Zeit entlang.
Richtig. Des Flusses. Ja, das ist eine ganz merkwürdige Strecke hier von St. Marienthal nach Hirschfelde. Hirschfelde ist auch ein sehr alter Ort, mit einer sehr alten Kirche, gehörte aber dann auch schon zu Zittau. Das ist hier so ein Neiße-Durchbruchtal. Die Neiße, die zwängt sich durch so ein Fels, so eine geologische Besonderheit durch, werden wir gleich sehen. Jetzt gerade sehen wir die Neiße nicht, weil eine Wiese davor ist. Jetzt wirkt es so, als wenn wir durch den Wald gehen. Aber gleich wird sie dann auch wieder zu uns kommen, genau. Und ja. Da wird es dann auch immer höher rechts und links werden. Das ist also schon ziemlich spektakulär. Und hier geht eben dieser wunderbare Weg an dem Fluss direkt vorbei und ist wirklich sehr, sehr
idyllisch. Wie oft bist du den Weg schon gegangen, den wir jetzt gerade gehen?
Ach, ich bin schon oft hier unterwegs gewesen. Ja. Also das ist halt das natürlich, weil es einfach so idyllisch und spektakulär ist.
Also ich finde jetzt schon auch, dass also die Stille beeindruckt mich einerseits hier, während wir spazieren. Ja, du kriegst die Natur so schön mit. Mir wurde gestern verraten, es gibt hier Feuersalamander angeblich.
Ja, sicherlich. Hier ist es in der feuchten Niederung. Nee, hier habe ich ehrlicherweise noch keine gesehen, aber man sieht hier einiges anderes.
Erzähl mal, was kann man alles sehen, wenn man hier durchspaziert?
Ach, also ich sag mal so.
Jakobsweg.
Naja, also.
Welche Begegnungen?
Gut, ehrlich gesagt, hier habe ich jetzt noch keinen gesehen. Das war ja in Brandenburg. Also Wölfe gibt es natürlich relativ viel hier. Dann hat man mir gesagt, unsere ehemalige Försterin, dass sie auch schon wieder Spuren von einem Luchs gesehen hat. Aber dann eher bei uns im Gebirge.
Ja.
Ich meine, hier wirkt es jetzt so, als ob wir sehr abgeschieden wären, weil hier ja der Klosterwald ist, ne? Zwischen, ja. Also hier rechts schließt sich der Klosterwald an und das bedeutet, also es war ein sehr großes Waldgebiet, was eben seit 1234, seit der Gründung des Klosters St. Marienthal zum Kloster gehört und schon auch sehr, sehr stattlich und sehr wild, deswegen diese großen Bäume auch.
Ja.
Ist allerdings vor ein paar Jahren leider verkauft worden, aber der Wald ist natürlich trotzdem da und es wird natürlich auch vernünftig bewirtschaftet. Und da drinnen im Wald gibt's auch Reste von einem alten Dorf, was aber schon im Mittelalter aufgegeben wurde.
Moment, altes Dorf, das klingt jetzt wirklich
nach einem Archäologien-Ding. Okay. Genau, da gab es ein Dorf, das ist aber in den Hussitenkriegen zerstört worden, also es war im 15. Jahrhundert schon und ist dann aufgegeben worden und man hat da drinnen, man sieht da im Wald dann Reste von so einem Brunnen, der noch relativ tief
geht. Du warst schon dort drin?
Ja, klar. Und das sind so Sachen, die man so Spuren, das gehört ja natürlich auch zum Kloster.
Ja.
Und so Spuren, die man da noch findet, die so auf die ehemalige Tätigkeit der Zisterzienserinnen da hindeuten. Ja. Die waren ja auch eigentlich ganz wichtig für die Region. Die kleine Stadt Ostritz, die gehört ja auch zum Kloster. Das war sozusagen der Marktort, wo die dann auch Handel treiben konnten. Also ist ja ein großer Marktplatz auch, riesiger, rechteckiger Marktplatz. Mhm. Und ist sozusagen ja eine Kleinstadt zwischen Zittau und Görlitz gewesen, die im Mittelalter relativ reich waren, sozusagen die beiden Städte.
Und Görlitz ist das Heilige Grab, geht auf eine Pilgerreise zurück, habe ich mir auch noch rausgeschrieben.
Richtig, ein Görlitzer Kaufmann, der hat eine Pilgerreise ins Heilige Land angetreten und hat sich eben auch verpflichtet, eine Kopie der heiligen Stätten in Görlitz zu errichten. Und das ist wie so ein ganz früher Landschaftspark eigentlich, das ist schon ziemlich verrückt. Dass da wirklich eine 1:1 Kopie von dem Grab Jesu, also von der Struktur, die sich ja heute noch in Jerusalem in der Grabeskirche befindet, steht da ja. Und dann gibt es noch eine Kreuzkapelle und dann gibt es dort noch den Salbtisch. Also alles Orte, die eigentlich unter einem Dach in der Grabeskirche versammelt sind.
Ja.
In Jerusalem, aber die man deutlich erkennen kann. Und wie gesagt, das Heilige Grab ist eine wirklich getreue Kopie. Und die waren dann sozusagen ein Ersatz für die Görlitzer, dass sie nicht ins Heilige Land pilgern mussten, sondern dass sie das direkt vor der Nase hatten, wenn man so will. Und das ist schon
sehr praktisch gedacht.
Ist richtig, ist auf alle Fälle auch das älteste so detailgetreue Heilige Grab, was sich so erhalten hat. Mhm. Oft sind die sehr frei, so in Eichstätt im Dom gibt's was, und in Bologna steht auch sowas ganz, also auch früher, aber nur sehr frei. Und das ist detailgetreu. Deswegen haben wir das auch, es ist auch Teil der Via Sacra, weil es eben was wirklich sehr Besonderes ist. Mhm. Die Oberlausitz ist eigentlich eine eigene Region, ein eigenes Land, ist aber immer von außen regiert worden. Das ist eigentlich ein Markgraftum, aber es gab hier nie vor Ort einen Markgrafen. Hat immer jemand anders mitgemacht.
Okay.
Aber rein rechtlich gesehen, verfassungsmäßig gesehen, es ist ein eigenes Land, so wie wäre heute theoretisch, könnte ein eigenes Bundesland sein, eine eigene Herrschaft. Mhm. Aber es ist eben ganz lange von Böhmen aus beherrscht worden und danach eben von Sachsen.
Okay.
Und das bedeutet aber, dass hier immer andere Rechte galten als in Böhmen oder eben auch in Sachsen. Und in der Reformationszeit, da macht sich das dann bemerkbar, dass die Städte, die werden evangelisch, dürfen es aber eigentlich nicht, aber der böhmische König, der eigentlich das Sagen hat, der hat überhaupt keine freien Spitzen, um sich darum zu kümmern, weil er gerade ja sich gegen die Türken verteidigen muss. Mhm. Und er lässt die dann machen. Das bedeutet aber, dass die Klöster auf dem Land, die bleiben katholisch. Die haben gar kein Interesse daran, evangelisch zu werden. Und so bildet sich dann langsam so eine Struktur raus, die auch über den 30-jährigen Krieg hinaus Bestand hat. Und 1635 geht die Oberlausitz an Sachsen.
Ja.
Ja, der Grund ist relativ banal. Wir sind 1618, Prager Fenster stürzt, der 30-jährige Krieg beginnt. Es gibt in Böhmen eine evangelische Revolte. Und der böhmische König kann die nur mit Hilfe von Johann Georg IV., also dem sächsischen Kurfürst, der evangelisch ist, niederschlagen. Mhm. Also der Johann Georg hat sich zu entscheiden zwischen dem Kaiser und seinem Glauben, seiner Konfession. Er entscheidet sich für den Kaiser.
Interessant.
Und hilft eben mit, diese Revolte niederzuschlagen. Aber der böhmische König kann ihn nicht bezahlen und sagt, du kriegst dafür die Lausitzen, also Ober- und Niederlausitz. Und das wird dann 1635 per Vertrag geregelt. Und in dem Vertrag steht aber auch, dass alle Dinge, die den Glauben betreffen, die müssen so bleiben, wie sie sind. Das heißt, dass die katholischen Klöster nicht aufgehoben werden dürfen. Die dürfen nicht angetastet werden. Mhm. Betrifft hier Marienthal, wo wir gerade herkommen, yeah. Marienstern, paar Kilometer genau. Weiter im Westen.
Weiteres Kloster, ja.
Und dann ganz wichtig noch den Bautzener Dom. Da gab es noch ein katholisches Domkapitel. Die haben den Osten der Kirche gekriegt und im Westen hat die evangelische Stadtgemeinde, konnte ihren Gottesdienst feiern. Ist auch wieder eine Station der Via Sacra, eine sogenannte Simultankirche, ja. Bis zum heutigen Tage. Der Osten ist katholisch, der Westen ist evangelisch und in der Mitte ist ein Zaun. Und okay. Das sind eben diese Verrücktheiten und das geht 1635 sozusagen los und geht bis zum heutigen Tage eigentlich.
Wollen wir jetzt mal so einen großen Überblick über das Konzept Via Sacra hier beschreiben? Was gehört da wirklich alles dazu?
Wenn wir jetzt von Zittau mal so ausgehen, dann sind wir jetzt ja, wenn man nach Norden geht, dann kommt man eben die Neiße lang, kommt man nach St. Marienthal, das Zisterzienserinnenkloster. Da haben wir ja schon benannt. Und wenn man dann weiter nach Norden geht, dann kommt man nach Görlitz. Da ist dann das Heilige Grab.
Ja.
Mit dieser einzigartigen frühe Landschaftsarchitektur, wenn man so will. Genau, und wenn wir dann nach Westen gehen, haben wir jetzt ja auch schon benannt, da ist dann Bautzen mit dem Bautzener Dom, also diese Simultankirche.
Ja.
Und bei Bautzen im Umkreis, da gibt es eine gigantische Dorfkirche, Kuhnewalde, die als die größte Dorfkirche in Deutschland gilt, also mit weit über 2000 Sitzplätzen, gigantisch. Was damit zu tun hat, dass die damals in der Zeit einen riesen Aufschwung hatten. Und da mussten die Dörfer Platz schaffen in ihren Kirchen. Da gibt es mehrere so eine riesigen Dorfkirchen. Aber das ist die größte und deswegen ist sie auch Teil der Via Sacra. So, gehen wir weiter nach Westen. Da kommen wir dann nach Kamenz. Da habe ich schon gesagt, Kamenz ist dann das Kloster St. Marienstern. Mhm. Das zweite dieser großen alten Zisterzienserinnenklöster, ne? St. Marienthal, wo wir gerade herkamen, 1234 gegründet, St. Marienstern ein paar Jahre später.
Okay.
Aber eigentlich ähnlich, auch eine tolle Anlage, so barock umgebaut. Die Kirche ist noch mehr mittelalterlich, also da hat man weniger eingegriffen, aber beides ganz großartige Anlagen sozusagen. Die sind berühmt wegen ihrem Kirchenschatz auch. Der auch bekannt ist. Die haben da auch ein Museum, wo sie es zeigen. Hier ist es ja eher im Verborgenen in St. Marienthal. Ja. Da gibt's auch tolle Sachen in der Klausur. Aber da kommt man eigentlich so nicht ran. Also das ist wirklich intern.
Genau, aber das ist auch Absicht. Das ist Teil des Konzepts, oder?
Das ist Absicht. Man sieht natürlich total viele in Marienthal, aber es gibt hier kein Museum in dem Sinne.
Ja.
In Kamenz selbst gibt's noch einen Ort. Das ist das Sakralmuseum St. Annen. Das ist im ehemaligen Kamenzer Franziskanerkloster. Kamenz ist auch eine herrliche mittelalterliche Altstadt. Und da ist kurz nach 1500 von Władysław Jagiello ein Franziskanerkloster gegründet worden. Ich weiß nicht, wer was von den Hörern mit Władysław Jagiello anfangen kann.
Das bin ich gespannt.
Gehörte zu den Jagellonen. Mhm. Und die Jagellonen, also in Österreich wird man sie, denke ich, ja mal kennen, war eine ganz wichtige ostmitteleuropäische Dynastie, die als letztes das Jagellonenreich, also mit Böhmen, Polen, Litauen, natürlich was später Habsburg wurde, vereint haben. Und da gehörte eben natürlich auch die Oberlausitz dazu. Und der hat eine private Stiftung hier 1512, glaube ich, in die Wege geleitet. Vielleicht noch ganz kurz, 1526 ist der Ludwig Jagiello in Mohacs in Ungarn gefallen gegen die Türken. Und danach ging ja dann ein Teil an Habsburg. Also das, was sozusagen heute Österreich ist, was dann Schlesien und was dann Böhmen und Mähren ist, das ging ja an Habsburg dann. Ne? Also vorher ist es ja durch die Jagellonen regiert worden. Die waren eben auch wichtig für die Region hier. Wie gesagt, das Franziskanerkloster in Kamenz, jagellonische spätgotische Gründung, schöne spätgotische Kirche. Und das ist berühmt wegen einer ganzen Phalanx an Schnitzaltären, die sich da erhalten haben. Also in einer Kirche 5 Schnitzaltären und ansonsten eine ganz üppige Ausstattung. Da hat man noch ein ganz tolles Erlebnis, wie so eine mittelalterliche Kirche ausgesehen hat. Hat man ja sonst selten eigentlich, muss man ehrlich sagen. Ne? Also, und das ist jetzt ein Museum. Gehört zum Kamenzer Lessing Museum. Lessing kommt aus Kamenz.
Okay.
Das würdigt man auch. Mhm. Na, genau. Gehört der Stadt das Museum. Und die haben halt vor 13 Jahren, glaube ich, oder 14 Jahren dieses Museum eröffnet. Das ist sehr, sehr schön gemacht und wirklich ganz anrührend, wie diese Retabel da präsentiert werden. Also wirklich ein Vorzeigesache hat man, da steigt man echt ins Mittelalter ab. Kamenz, jetzt sind wir ganz im Westen von der Via Sacra. Und dann gehen wir wieder ein bisschen nach Osten. Wir machen so ein bisschen so einen Kreis. Da kommen wir dann irgendwann in Herrnhut an. Herrnhut habe ich ja auch schon genannt.
Ja.
Dieser kleine Ort, der jetzt ja Weltkulturerbe ist. Und das ist eben aber der Ausgangspunkt für diese ganzen Herrnhuter Siedlungen weltweit, die aber überall eigentlich gleich aussehen. Das ist eben das Interessante. Ne? Alle haben letztendlich die Idee, dass in der Mitte ein Betsaal ist. Und dann gibt es Brüderhäuser und Schwesternhäuser und Handwerkergebäude. Und verschiedene andere Baulichkeiten, die überall wieder auftauchen. Also egal, ob Südafrika ist, ob es Suriname ist, also bei Brasilien, oder ob es Nordamerika ist, ja, oder im Baltikum gibt's auch noch mehr. Das ist eben das Spannende da eigentlich. Und das kann man da eigentlich noch erleben. Da gibt's auch ein ganz tolles Museum. Die haben halt auch gesammelt und aus der ganzen Welt Dinge dahin geschafft. Und das kann man da in dem Völkerkundemuseum in Herrnhut auch erleben. Genau, aber zur Via Sacra gehört der Kirchensaal, der auch sehr eindrucksvoll ist und quasi das Gegenprogramm zu diesen barocken Räumen wie St. Marienthal oder St. Marienstern auch, weil das ist ja letztendlich so ein bisschen im Sinne des Pietismus entstanden, diese Gemeinschaft der Herrnhuter. Nikolaus Graf von Zinzendorf hat sie ja gegründet. Man hat ja so ein Erweckungserlebnis. Das waren ja alles Flüchtlinge, die aus Mähren. Ah, ja.
Ja, wir müssen jetzt der Schnecke ausweichen, das ist ja entzückend.
Eine Entschleunigung, genau, richtig.
Es ist eine Entschleunigung.
Wir können natürlich überlegen, ob wir die jetzt nach neben ansetzen, weil jetzt kommen auch mitunter Radfahrer hier lang. Das ist ja der Oder-Neiße-Radweg.
Ja, wollen wir die Schnecke rüber?
Ich setze mal die Weinbergschnecke ins Gebüsch.
Sehr gut. Weinbergschnecke hat die Fühler eingezogen, ist aber schon wieder happy.
Und weiter geht's.
Jawohl, so, genau. Sehr schön. Aber Radtourismus ist ein Riesentourismus-Zweig mittlerweile.
Ja, ist schon wichtig.
Weil auch die Landschaft wahnsinnig schön ist hier.
Gibt's verschiedene Möglichkeiten. Einmal gibt's da die Leute, die halt von der Neißequelle dann nach Norden Richtung Ostsee fahren. Und dann gibt es diejenigen, die halt so eher so Mountainbike-mäßig unterwegs sind im Gebirge, da im Zitterauer Gebirge, weil das eben auch sich dafür bestens eignet eigentlich.
Und also jetzt die Landschaft, nehmen wir uns das jetzt wieder in den
Neiße? Jetzt sehen wir übrigens, die Neiße ist ja unterdessen rangekommen.
Und hat sich ja herangeschlichen an uns, während wir hier spazieren.
Genau, man sieht ja, dass diese Felsen da auf der anderen Seite relativ steil hochgehen.
Ja.
Es gibt ja auch eine Bahnlinie. Man kann ja von Zittau nach Görlitz und weiter nach Cottbus und Berlin mit dem Zug fahren. Und diese Bahnlinie geht auf der östlichen Seite der Neiße lang. Hier an dieser Stelle. Bedeutet, die geht durch Polen.
Ach, das ist ja.
Das ist aber eigentlich, das ist eine deutsche Bahnlinie. Die geht durch Polen. Das ist natürlich noch vor 1945. Ja. Ansonsten fährt die nur auf der polnischen Seite. Irgendwann werden wir sie auch mal sehen. Also, da kommt's ja auch an den Fluss. Da überquert die über zwei solche hohen Trägerbrücken dann hier auch das Tal und pendelt zwischen den Seiten hin und her.
Genau, ich glaube, die Erreichbarkeit der Gegend ist eh auch ein Thema, oder? Also kann man mit dem Zug, kann man wahrscheinlich?
Genau, das ist eigentlich kein Problem. Also ich sag mal so, Intercity-Express-Halt gibt es hier leider nicht, weil die Strecken nicht elektrifiziert sind. Das ist so ein Dauerthema. Liest man eigentlich jedes Jahr dreimal, jetzt geht's los oder nicht. Aber ich will gar nicht meckern. Also es gibt wunderbar, also jede Stunde hält da ja, kommt da ein Zug aus in beide Richtungen. Und von Dresden nach Zittau gibt es auch eine direkte Verbindung. Also da kann man gar nicht meckern. Und dann weiter nach Tschechien logischerweise auch. Mhm. Das bedeutet aber natürlich nicht, dass man alle Orte der Via Sacra, dass die mit der Bahn zu erreichen sind, weil die sind ja eben mitunter auch abgelegen. Also
wenn ich mir jetzt wirklich die gesamte Via Sacra anschauen würde wollen, als Besucher, wie lang sollte ich da einrechnen?
Na, es hängt ja auch wieder davon ab, mit welchem Verkehrsmittel. Ob du zu Fuß, mit dem Rad.
Du hast mich schon wieder erwischt, okay.
Genau. Ah, da kommt was. Man hört's.
Das ist jetzt der Zug?
Da kommt der Zug, genau, ja. Man sieht ihn nicht, man hört ihn nur.
Ja, aber mit dem bist du auch gekommen.
Richtig, quasi. Genau.
Ach, lustig.
Also es sind ja mehrere hundert Kilometer. Man kann ja überlegen, ob man immer Abschnitte macht von der Via Sacra. Das macht am meisten Sinn, weil es sind 500 oder 400 Kilometer, wenn man alles macht. Ich werde ja jetzt gleich auch noch auf die tschechischen und polnischen Stationen eingehen. Schon relativ weites Feld sozusagen. Aber ich meine, es ist ja anderswo bei anderen Pilgerwegen nicht anders. Touristische Via Sacra insgesamt 550 Kilometer. Ne?
Ja, wow.
Also das geht natürlich schlängelig. Das geht ja nicht alles gerade. Aber von Ost nach West jetzt nur, also gerade sind wir von Görlitz nach Kamenz, das sind so, so 60 Kilometer. Mhm. Und in die andere Richtung ein bisschen mehr vielleicht, also 100 Kilometer. Aber es ist, wie gesagt, ja kein gerader Weg und man kann sich ja auch überlegen, welche Bereiche man sich aussucht.
Ja, total. Das heißt, es klingt auch so, als können wir es in mehreren Abschnitten besuchen. Einmal ein Jahr das sich anschauen, das nächste Mal dann.
Definitiv. Und ich sag mal so, es geht ja auch darum, dass man das auf sich wirken lässt. Es geht ja jetzt nicht nur darum, sich einen Stempel abzuholen, dann müde ins Bett zu fallen, am nächsten Morgen gleich weiter. Das ist ja, man kann ja viel entdecken.
Total. Und
man muss natürlich auch überlegen, dass es natürlich jenseits der Via Sacra auch einen Haufen noch gibt. Also deswegen haben wir auch so Partner mit aufgenommen und verweisen natürlich auch immer auf andere Dinge. Weil die Via Sacra ist eigentlich eine spirituelle Reiseroute.
Ja.
Aber natürlich auch eine für Kulturtouristen.
Total. Also alles, spannend. Was du jetzt erzählt hast, habe ich mir gedacht, selbst wenn ich jetzt mit Religion nicht so viel am Hut haben sollte, glaube ich, finde ich da trotzdem ganz viel. Auch in der Ruhe, auch in der Bewegung, auch in dem einfach nur Schauen und Staunen, also auch was die Natur hier betrifft und dann noch die ganzen kulturellen Schätze.
Genau, auf jeden Fall. Wir sind aus dem katholischen Kloster gekommen. Dann gibt es evangelische Kirchen wie Kuhnewalde oder auch Görlitz, das Heilige Grab ist heute evangelisch, aber dann die Herrnhuter ist eben, heute gehören sie auch zur evangelischen Kirche an, ist aber doch was sehr Eigenes. Also da merkt man natürlich, ist jetzt nicht so alles rein katholisch, sag ich mal. Und dann, das habe ich jetzt ja noch gar nicht gesagt, habe ich gerade unterschlagen.
Okay.
In Görlitz gibt es auch eine Synagoge und die ist eben auch Teil der Via Sacra.
Ah, ja.
Das ist also dann die jüdische Komponente. Ne? Also da gibt's, zum Glück ist im Zweiten Weltkrieg die Synagoge nicht zerstört worden, die gibt's noch und das ist eine der eindrucksvollsten in Deutschland. Deswegen ist es total, macht das total Sinn natürlich, dass dieser Aspekt eben auch nicht ausgelassen wird.
Ja. Ja, und was ich für mich jetzt auch mitgenommen habe von deiner Erzählung, ist tatsächlich, dass das Verbindende über allem steht.
Ja.
Und auch über Grenzen schauen, über den Tellerrand schauen vielleicht auch, oder?
Richtig. Na, ich meine, wir waren in Herrnhut stehen geblieben.
Ja.
Die kamen ja aus Mähren.
Ja.
Das waren Glaubensflüchtlinge, die bei einer der Fluchtwellen im Zuge des 30-jährigen Krieges, also dann schon nach dem 30-jährigen Krieg, aus Mähren kamen und sozusagen hier Aufnahme gefunden haben. Der Nikolaus Graf von Zinzendorf, der hat eben gesagt, die dürfen sich auf seinem Gebiet eben ansiedeln und dürfen dort eine Siedlung gründen.
Mhm.
Das hat er denen eben erlaubt sozusagen. Also der war...
Hat er das völlig selbstlos getan oder hat er da auch Vorteile?
Naja, es ist natürlich so, wir sind hier in einer Zeit, wo schon der 30-jährige Krieg natürlich auch seine Lücken hinterlassen hat.
Mhm.
Und da ist man natürlich auch froh über Zuzug.
Mhm.
Ich meine, Fachkräftemangel gab es damals wie heute. Also es ist eigentlich in manchen vergleichbar mit heute sozusagen. Und grundsätzlich geht die Geschichte ja schon früher los mit diesen Fluchtbewegungen. Denn 1618, Beginn des 30-jährigen Krieges, kurz danach wird die evangelische der evangelische Glauben verboten in Böhmen. Und die, die nicht konvertieren wollen zum katholischen Glauben wieder, die müssen gehen. Und da gibt es in den 16, 20er Jahren schon eine gewaltige Fluchtwelle, die hier anbrandet. Wir rechnen so damit, dass jetzt so ein Fünftel der Bevölkerung plötzlich dann eben Glaubensflüchtlinge waren aus Böhmen. Und das kam dann, sag ich mal so, wellenweise, mehrfach ging das im Jahrhundert weiter. Immer wenn irgendwie eine bestimmte politische Entscheidung getroffen wurde oder irgendjemand mal wieder gesagt hat, so jetzt wird aber wirklich konsequent durchregiert und jetzt darf wirklich keiner mehr evangelisch sein, dann ging wieder so eine Welle los. Das ist wie heute eigentlich. Ja. Irgendwo passiert was in der Welt und plötzlich ein paar Jahre später oder einige Zeit später merkt man, da kommen Leute. Und so war das eben hier auch. Und ein bisschen später kommt dann wieder eine Welle und die nimmt dann der Zinzendorf auf und lässt sich eine ganze Stadt gründen dort. Ja, das war jetzt Herrnhut.
Ja, ich hab gehakt.
Genau.
Links und rechts raschelt
so ein Gebüsch hier. Ja, kommt ein Wolfsrudel oder so. Die schlafen. Oder eine Wildschweinrotte.
Ja, Wildschweine habe ich schon, bin ich schon begegnet im Wienerwald bei uns. Aber Wolfsrudel hatte ich noch nicht.
Ja, nee, werden wir auch nicht sehen. Na, wir haben ja gesagt, da gibt es dann Zittau mit den Fastentüchern.
Genau, und das ist dein Spezialgebiet.
Na, richtig, dann gibt es noch die Burg Eubin von dem Kaiser Karl IV.
Die, ja, von der habe ich gestern auch schon in Erzählungen gehört. Was macht die so speziell?
Na, der Kaiser Karl IV. Hat in den 1350er Jahren, hat er sozusagen in Zittau und in der ganzen Gegend massiv investiert. Wollte die Mark Brandenburg erwerben, der hat immer so geostrategisch gedacht und der hat dann das hier als Stützpunkt ausgebaut, so könnte man das sagen, und hat dann eine Burg gebaut, wie so eine Art Nebenresidenz. Und immer wenn er eine Burg gebaut hat, die ihm wichtig war, hat er da auch eine Kirche oder so ein Kloster reingesetzt. Und da hat er aus Frankreich Mönche des Zölestinerordens, das ist ein relativ exotischer Orden, gab es praktisch kaum im Reich, hat er dort hergeholt und die haben dann dort ein Kloster bekommen. Also es ist eine Klosterresidenz. Ich meine, so ein bisschen in klein wie in Prag. Da hast du ja den Veitsdom und da hast du die Palastanlage. So, und das in Eubin, es ist total spektakuläre Lage auf so einem irren Felsen, der so wie so ein Bienenkorb aussieht. Okay. Wächst da so aus dem Grund rauf, also ist so aus dem Tal so 200 Meter hoch. Und da stehen da heute noch die Ruinen drauf, die auch sehr spektakulär sind. Deswegen wurden sie auch von Caspar David Friedrich und anderen Romantikern eben gemalt. Da gibt's ja ganz tolle Bilder. Und der hat aber da sozusagen eben Kloster gegründet und hat sich wahrscheinlich vorgestellt, dass er da auch mal länger verbringen möchte. Mhm. War auch oft in der Gegend, hatte auch in Zittau noch ein herrschaftliches Haus errichten lassen und dann noch so eine Zollburg im Zittauer Gebirge und alles im Hinblick auf weitere Erwerbungen so weiter im Norden. Später die Mark Brandenburg kam dazu. Und das ist heute einfach ein grandioser Ort, einfach durch diese Verschmelzung, so eine ganz feine gotische Architektur. Mhm. Also hat auch was mit dem Prager Veitsdom zu tun, so ganz schlank und halb in den Felsen gebaut, das wächst da so raus. Und dann eben diese spektakulären Felsformationen. Das ist einfach irre. Also das ist kein Wunder, dass Caspar David Friedrich und Karl Gustav Karus, dass die da einfach abgegangen sind und dann musste jeder sehen, ab dem, ja, es ging so im späten 18. Jahrhundert los und dann gab es da wirklich einen Tourismus, einen Kunsttourismus eigentlich hin. In einer Zittauer Chronik von 1716, da steht schon, dass die Stadt Zittau, die musste einen Weg und einen Abtritt bauen, weil er einfach so viel Betrieb ist. Man muss da touristische Infrastruktur schaffen. Ach, also spannend. So früh schon. Ne?
So früh schon touristische Infrastruktur.
Weil er eben von Dresden aus und so und Prag auch beliebt war.
Ja.
Aber wie gesagt, ist auch wirklich ein grandioser Ort, rein von dieser Verschmelzung Natur und Architektur.
Wenn wir jetzt da durch die Gegend wandern und spazieren, die Felsen, die es da gibt, ist es auch eine Klettergegend, Oberlausitz?
Ja. Das ist auch, genau, das sind also richtig so ähnlich wie Elbsandsteingebirge, so mehr zusammengestaucht, aber die Formationen sind ähnlich, also sehr spektakuläre, so Felsennadeln und so Überhänge und so was. Das ist also sehr beliebt da, Klettern und Bouldern und so. Das macht man da gerne auch.
Du, ein großer Themenpunkt bei uns sind auch die Sachsener Pilgerwege, also Sachsens Pilgerwege, auf denen man eigentlich gleichzeitig immer auf dem Weg zu sich selbst ist, habe ich mir noch notiert. Ich würde jetzt gern von dir wissen, was macht das mit dir, auf einen Pilgerweg zu gehen? Du kannst es geschichtlich wahrscheinlich auch noch verorten. Was war denn so die Grundidee von Pilgerwegen auch? Was passiert da mit einem?
Die Grundidee ist natürlich, dass man ein Ziel hat, was man erreichen will. wenn man jetzt vom Mittelalter ausgeht, natürlich das Heilige Land, dann Santiago und Rom, um die wichtigsten Pilgerziele zu benennen. Und dann haben sich im späten Mittelalter immer mehr regionale Pilgerziele rausgebildet, weil es ja immer schwieriger war, insbesondere ins Heilige Land zu kommen. Mhm. Im Mittelalter geht es natürlich darum, den Ort zu erreichen und dann den Ablass zu bekommen und sozusagen
dadurch... Ich muss mal kurz erklären, Ablass heißt, für begangenes Unrecht willst du von Gott Vergebung haben quasi.
Na, oder für Unrecht, was man noch begeht sozusagen.
Ah, man kann im Vorhinein...
Ja, richtig, genau. Man hat also da dann sozusagen einen richtigen Stein im Brett, wenn man sowas gemacht hat.
Okay.
Und ich sag mal so, das Ganze wurde natürlich auch missbraucht. Man hat, auch wenn man selber keine Zeit hatte, gegen Geld andere auf Pilgerreise geschickt.
Ja, na klar.
Und es gab auch regelrechte Berufspilger deswegen. Und wenn wir so um 1500 so in den Berichten, oder es gibt auch so eine schöne Darstellung der verschiedenen Berufe im späten Mittelalter von Jost Ammann, da wird auch der Pilger beschrieben, der ist eigentlich wie so ein Landstreicher, und das ist, also sieht man gar nicht gerne, weil die natürlich alle Leute anschnorren sozusagen, ne? Das ist die eine Seite. Aber was wir heute meinen, ist, sage ich mal so, ja auch, dass es eher um den Weg geht und nicht um das Ziel.
Genau.
Das ist doch heute anders eigentlich. Natürlich will man ankommen und man freut sich auch auf ein tolles Ziel eigentlich, aber man freut sich natürlich auch über die Gedanken, die einem kommen unterwegs, über die Erlebnisse, die man hat.
Ja.
Und dann von mir aus auch über die Leute, die man trifft. Man muss ja nur an Happe Kerkeling denken.
Ja.
Ich bin dann mal weg. Das ist ja das Entscheidende. Man nimmt sich ja Zeit, die man eigentlich sonst gar nicht hat, und steigt also aus. Und da geht's also nicht nur um Konsum und dann darum, dass man Luxusabsteige hat und so, sondern es geht darum, ja, wie eben zu sich selbst zu finden. Also
genau, man ist ein bisschen vom Weg zu sich selbst dann auch, während man den Weg geht, oder?
Man ist da nicht die ganze Zeit nur am Quatschen und so wie wir.
Wie wir beide.
Und kriegt gar nicht mit, was um einen rum passiert.
Ja.
Das ist ja eigentlich so die Idee. Ja. Ich finde, es hat totalen Charme, wenn man dann natürlich auch noch vernünftige Ziele hat, die auch spirituelle Ziele sind.
Das war jetzt ein Radfahrer, Entschuldigung, das muss ich kurz erklären, weil so einen Sound haben wir jetzt gerade da drauf. Es war kein Zug, es war ein Radfahrer,
der so schnell war. Relativ flott unterwegs, kommt auch vor. Ist gerade auch Sportler hier, klar. Genau, also es ist eben, denke ich mal, hat da einen besonderen Charme, wenn man entweder auf den Spuren der alten Pilgerwege unterwegs ist, wissen wir ja von Santiago oder auch Rom. Aber es gibt ja eben auch klassische regionale Pilgerorte, und da haben wir auch welche bei der Via Sacra mit dabei. Zum Beispiel im Kloster Haindorf, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und das ist natürlich toll, dass man dann solche Ziele hat und sich so auf den Spuren dieser Pilger der vergangenen Zeiten seit Jahrhunderten eigentlich wählen kann, ne? Und dann gibt es aber auch die, denen das vielleicht nicht so wichtig ist. Die wünschen sich letztendlich eine Route, wo man Anregungen findet, wo man nicht gestört wird, wo man zu sich selbst kommt, sozusagen. Also wie jetzt hier, wir haben da diesen schönen Fluss
und
dann haben wir diese Natur hier, und am Ende wissen wir, dass es da auch ein schönes Ziel gibt.
Ja, und es ist gleichzeitig ein Waldspaziergang, das heißt, wir tun ein bisschen Waldbaden auch, könnte man sagen, ja.
Und dann ist es natürlich auch noch so, wenn man sowas möchte und sich das vornimmt, dann wünscht man sich natürlich auch ein bisschen Infrastruktur dafür.
Mhm.
Das bedeutet...
Wie sieht es denn da aus? Gibt es die Infrastruktur?
Genau, es gibt's eben. Also wir sind ja, kommen jetzt ja auch St. Marienthal. Mhm. Das ist ja ein Übernachtungshaus.
Mhm.
Und hier in Hirschfelde, wo wir gleich hinkommen, da gibt es ja das Pilgerhäusel, wo sich ein Verein vor einigen Jahren aufgemacht hat, ein richtig tolles Umgebindehaus, also so eine Art Fachwerkhaus, zu sanieren. Und das ist wirklich nur eine Pilgerherberge. Das ist also keine Herberge für irgendwelche Urlauber. Das ist eigentlich nur für Pilger gedacht. Das ist natürlich schön, wenn es dann sowas gibt. Und in Zittau weiß ich, dass die Pilger beim Pfarrhaus der katholischen Kirche auch willkommen sind.
Mhm.
Und ja, so gibt es an verschiedenen Stellen auf der Via Sacra solche Möglichkeiten der Einkehr. In Herrnhut, da gibt es das Dom Komensky. Das ist auch von der Herrnhuter Brüderunität so ein Gästehaus. Dann gibt es den Kloster Haindorf. Das ist dieser bisschen im Tschechischen jenseits der Grenze, diese große Wallfahrtskirche. Da gibt es auch sowas Ähnliches wie in St. Marienthal. So eine, in dem Kloster kann man wohnen.
Ja.
Und sowas eben. Das ist natürlich dann auch wichtig, dass es da so eine Infrastruktur gibt. Na, idealerweise sind es natürlich alles Wege, die gut ausgeschildert oder mit GPS gut erreichbar sind. Daran arbeiten wir natürlich auch intensiv, ne? Das ist klar.
Ich habe als Themenpunkt bei mir heute auch die Sachsens-Pilgerwege stehen.
Richtig.
Peter, stell mir mal eine Frage.
Mich würde es ja mal interessieren, ob es in Sachsen eigentlich auch noch andere Pilgerwege gibt. Man hört es ja manchmal, aber ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass es nochmal sowas gibt wie die Via Sacra.
Also ich habe da die Top 5 Pilgerwege in Sachsen. Und zwar einerseits der Weg, auf dem wir gerade unterwegs sind, Zittauer Jakobsweg von Görlitz nach Prag, 209 Kilometer. Dann habe ich da den sächsischen Jakobsweg von Hof nach Bautzen oder Königsbruck. Mhm. Okay. Ja, du hast jetzt gut vor deinem geistigen Auge die Strecke.
Ja.
Ja.
Durch Franken so.
Mhm. Mhm. Dann haben wir den ökumenischen Pilgerweg Via Regia. Ökumenischer Pilgerweg Via Regia von Facher bis Görlitz.
Also Via Regia ist natürlich eigentlich eine alte Handelsstraße, ja, die von Kiew nach über Görlitz nach, wo bis Aachen oder so geht.
Ah, spannend. Alte Handelsstraße.
Mhm. Das ist da wahrscheinlich ein Teil davon.
Ja. Genau. Der nächste ist dann der Jakobsweg Via Imperii von Hof nach Stettin.
Ach so, mhm, okay.
Hof nach Stettin, macht alles Sinn, ja, okay. Mhm. Und dann haben wir noch den Lutherweg von Bad Düben bis Nossen.
Ah ja, Luther, na klar. Mhm.
Und ich habe mir dann noch aufgeschrieben, was so die Essenz ausmacht bei Pilgerreisen. Als bewusster Auszeit, genau, wenig Komfort und viel Zeit mit sich selbst sind die Zutaten solch kontemplativen Wanderreisens.
Ja, ja, das denke ich, kann man unterschreiben.
Ja,
ja, ich bin ja mit der Via Sacra, ich bin der Vorsitzender des Vereins Via Sacra, der ist im Prinzip sozusagen Netzwerk der Stationen der Via Sacra.
Ja.
Und da bin ich ja auch bei den Kirchentagen in der Regel.
Ja.
Und da war jetzt auch gerade in diesem Sommer der evangelische Kirchentag in Hannover, ist ja immer so ein Riesenereignis.
Ja.
Und da haben wir natürlich unsere Via Sacra vorgestellt. Und da sieht man natürlich auch andere Anbieter von anderen solchen Routen oder so. Das gibt's natürlich auch. Also in Niedersachsen, da war es so eine Reihe von Klöstern, fand ich auch sehr spannend eigentlich. Ja. Und klar, da merkt man schon, dass dieses Thema Pilgern, das ist schon Bedarf da. Also dass man
ist doch total logisch, wenn die ganze Zeit so überfüllt ist mit Informationen und alles prasselt auf dich ein und Handy und was Gott was, dass du dann wieder sagst, die drei Gänge runterschalten und einfach wieder mal da sein, wo ich bin gerade, ja. Das macht schon Sinn für mich, ja.
Naja.
Klingt logisch. Wir sind jetzt gerade beim Waldstück, ich schaue da rauf und denke gerade, da könnte es Pilze geben.
Auf jeden Fall, also davon ist auszugehen.
Genau. Ja.
Ja, ja, doch, doch. Genau, ich bin vorhin aber so ein bisschen auch abgestorben, weil das haben wir nur den deutschen Teil behandelt.
Soll ja, stimmt, anderen? wir sollen ja das Verbindende auch noch.
Denn das sind eigentlich so ganz überraschende Orte auch. Also ich habe ja schon gesagt, es gibt ein auf der tschechischen Seite das Kloster Heindorf.
Ja.
Und das ist ja so eine prächtige barocke Klosteranlage. Für die Zuhörer aus Österreich wahrscheinlich, die werden wahrscheinlich nur müde lächeln. Das haben wir ja selbst alles. Hm. Aber das ist eben aus der Perspektive so Sachsen oder auch ehemaliges Ostdeutschland ist das schon was total Besonderes. Man hat eben da wirklich so eine ganz, ganz pompöse barocke Anlage. Und dort wird auch eine Mutter Gottes verehrt und die hat halt auch wieder so eine interessante Geschichte. Die soll aus Zittau nach Heindorf gekommen sein und deswegen, unter anderem deswegen, pilgerte man jahrhundertelang eben von Zittau auch nach Heindorf bis zum heutigen Tage. Also die katholische Gemeinde macht es bis zum heutigen Tage.
Mhm. Kannst du da über die Distanz, wie weit ist es voneinander weg?
Das sind so ungefähr 40 Kilometer, okay. Also 35, 40, da macht man so eine Tagessache. Na, dann haben wir südlich von Zittau gibt es ein kleines Gebirge, das Zittauer Gebirge, wo eben auch die Burg Eubin ist. Und auf der anderen Seite von diesem Gebirgskamm, der geht so bis 800 Meter hoch, da haben wir zwei weitere Stationen. Das erste, die heißt Deutschgabel. Und das ist so eine sehr große Kuppelkirche, die eigentlich eine Kopie von der Peterskirche in Wien ist.
Aha.
Von Lukas von Hildebrand errichtet im Auftrag des dortigen Adligen. Und dort werden die Reliquien der heiligen Zdislava verehrt. Das war eine Heilige, die so ein bisschen, also im Mittelalter gelebt hat und so ein bisschen die böhmische Elisabeth eigentlich ist. Also auch so für Arme sich eingesetzt hat, mhm, Hospitäler gegründet hat und so weiter. Also in Deutschland wenig bekannt. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber in Tschechien total bekannt.
Ja.
Also und das ist ein riesiger Kuppelbau und der steht da einfach in der Botanik rum, hätte ich gesagt. Also total spannend eigentlich. Dann haben wir nicht weit weg davon das Loreto-Heiligtum in Rumburg. Denk mal, Loreto-Heiligtum ist wahrscheinlich aus österreichischer Sicht bekannt. Eine Kopie des Hauses in Loreto, also Hauses von Maria in Loreto. Und das ist auch von dem Hildebrand errichtet. Und eine der schönsten von diesen Kopien im Kontext eines ehemaligen Kartäuserklosters. Okay. Auch in diesen Breiten eine absolute Rarität sozusagen.
Ja.
Und da gibt es dann auch eine inszenierte Scala Santa, also Leidenstreppe, als Architektur, wo man dann halt auch hochrutschen kann. Also heute nicht mehr, aber früher war es dafür gedacht. Heute jetzt kann man es nur noch angucken. Und wo rechts und links so die spottenden Massen als Figuren so dargestellt sind.
Du musst mir das jetzt nochmal erklären. Hochrutschen heißt denn tatsächlich, dass ich mich...
Auf Knien, ne? Also in Rom gibt es ja die Scala Santa.
Ja.
Und da muss man ja auf Knien hochrutschen. Das machen dann die Rompilger. Und das wurde auch als Kopie so errichtet, damit man diese heiligen Stätten oder diese wichtigen Stätten der heiligen Stadt auch vor Ort hat. Und die Geschichte ist ja, dort ist ja Jesus verurteilt worden und dort gab es den ganzen Pöbel, die halt gegrölt haben, als er verurteilt worden ist. Und diese Szene ist durch Figuren nachgestellt. Das ist vollkommen irre, also völlig immersiv eigentlich. Mhm. Du fühlst dich da eben in diesem Prozess und rechts und links sind dann diese geschnitzten Figuren ganz realistisch und also völlig irre. Und das hat man eben da im Rahmen von diesem Loreto-Heiligtum auch. Dann haben wir in Böhmisch-Eicher, das ist ein bisschen weiter südlich, gibt es Reste einer Johanniter-Kommende, unterirdisch, Gewölbeanlagen, die auch was sehr Besonderes sind und eigentlich so ein bisschen auch jetzt den anderen Orden mit in Blick nehmen, der hier in der Region auch wichtig war, der Johanniter-Orden. Und eine von diesen Ordensniederlassungen, die war eben in Böhmisch-Eicher.
Entschuldige, der Zug unterbricht uns wieder. Aber jetzt habe ich ihn gesehen zum ersten Mal.
Genau, so, und dann haben wir noch Münchengrätz. Da gibt's eine Kirche, wo Wallenstein begraben ist.
Hm.
Da kommen wir halt in diese Geschichte, dass der eben hier in diesem Grenzraum eben seine Besitzung gehabt hat. Und noch eine sehr prächtige Kirche und daneben ein prächtig ausgestattetes Schloss. Relativ nah beieinander gelegen. Und wenn wir dann nach Polen kommen, da gibt's erstmal in Hirschberg, heute ist das Jelenia Góra. In Schlesien schon, dort gibt es eine Kirche, die heißt Gnadenkirche. Das bedeutet, Schlesien ist ja auch nach dem Dreißigjährigen Krieg eigentlich wieder rekatholisiert worden. Aber die Verträge haben sozusagen vorgesehen, dass es einige evangelische Kirchen geben sollte. Und da mussten dann alle hin. Also muss man sich so vorstellen, am Anfang gab es drei von diesen Kirchen. Die durften aber nicht wie Kirchen aussehen, mussten auch außerhalb der Orts, der Städte sein. Die sahen dann wie riesige Scheunen aus eigentlich, ne? Und in Hirschberg gibt es eben eine solche Kirche, die auch sehr schön erhalten ist. Außerhalb der Altstadt, auch eine sehr schöne Altstadt übrigens. Schöne, mittelalterlich-barocke Stadt. Und das ist eben ein riesiger Zentralbau, der für die Protestanten gemacht worden ist. Sie haben sozusagen den schwedischen König um Vermittlung gebeten beim Kaiser, dass sie bitte auch noch eine evangelische Kirche kriegen können. Und das war dann eben möglich. Und das ist eine Kopie einer Kirche, einer evangelischen Kirche in Stockholm.
Ach, spannend.
Sozusagen aus dieser Zeit, dieser Spannung halt, ne? Also Gnadenkirche heißt das. Genau. Heute ist es allerdings auch eine katholische Kirche. Wir sind ja nach 45 hat sich natürlich auch alles wieder verändert. In Polen gibt's zwar einige Protestanten noch, aber relativ wenige und das ist eine riesige Kirche. Genau, da komme ich dann gleich zu einer anderen sehr spannenden Kirche in der Nähe von Hirschberg im Riesengebirge. Die steht in Karpatsch und die heißt Kirche Wang. Das ist eine norwegische Stabkirche. Stabkirche sind ja diese Holzkirchen der Wikinger, die im 12. Jahrhundert errichtet worden sind und die hat sich dorthin verirrt, in der Nähe von der Schneekoppe. Hoch im Riesengebirge. Ja, wie kommt das? Die sollte abgerissen werden in einem Ort in Norwegen. Wang hieß der Ort. Und der romantische Maler Christian Clausen Dahl, der hat in Deutschland gelebt, in Dresden. Und der hat davon mitbekommen und hat gesagt, es war ein Freund von Caspar David Friedrich, der hat gesagt, das geht nicht. Ihr könnt doch sowas nicht abreißen. Und dann hat er rumgehorcht, wer wohl Interesse daran haben könnte, sich da einzusetzen, dass sie nicht abgerissen wird. Dann hat er den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. Hat er den sozusagen gefragt und der hat sie dann gekauft. Und hat sie dann über Strohmänner kaufen lassen, dass der Preis nicht zu hoch wird. Hat sie abbauen lassen und wollte sie eigentlich in Potsdam errichten, auf der Fauninsel, wo er dann auch so ein kleines Reich hatte.
Ja.
Aber die ist dann jedenfalls nicht dahin, sondern nach Schlesien gekommen, was ja damals auch preußisch war.
Ja.
Und ist dort hoch im Riesengebirge aufgebaut worden und ist heute also ein ganz zauberhafter Ort, eine ganz kleine Kirche.
Ja, das klingt toll.
Und das ist eben bis zum heutigen Tag eine evangelische Kirche. Da gibt es auch noch evangelische Kirchgemeinden, die auch sehr aktiv sind. Genau, und dann haben wir noch im östlichen Schlesien das Kloster Grüssau, eine ganz große, prächtige Barockanlage, eine der schönsten in Schlesien. Eigentlich wie so ein Escorial-Kloster, ganz großartig. Und dann in der Nähe südlich auf der böhmischen Seite schon wieder das Kloster Bromow-Braunau, was auch wieder so eine sehr bedeutsame barocke Klosteranlage ist. Nur so hat man eigentlich, wenn man dann mal alles überblickt, hat man so die verschiedensten Aspekte eben mit dabei. Von der großartigen mittelalterlichen Kirche, tollen Kunstschätzen wie unsere Fastentücher, aber auch noch aktive Ordensgemeinschaften wie die Schwestern in Marienthal und Marienstern und dann sehr merkwürdige Orte wie, also historische Orte wie die Kirche Wangen oder das Kloster Eubin, die rein kunsthistorisch oder historisch bedeutsam sind, bis hin dann zu solchen Kuriositäten wie die, sage ich jetzt mal, wie die Herrnhuter, die als Glaubensgemeinschaft international tätig sind. Also das ist wirklich eine Vielfalt und auch wirklich sehr extrem engen Raum eigentlich. Und ich denke mal, ich finde die Idee war wirklich sehr gut, dass man halt auch diese Orte näher zusammenbindet, dass man sie zusammen halt auch, dass man über sie zusammen berichtet und zu einer Route zusammenfasst. Mhm. Weil diese Eindrücke, die man da bekommen kann, die sind, also auf so engen Raum hat man sie wahrscheinlich anderswo nicht.
Mhm. Ich habe auch das Gefühl jetzt tatsächlich nach deinen Erzählungen, dass wir in ganz, ganz besonderen Gegenden sind.
Also zum Beispiel, es gibt diese Rad- und Fußpilgerroute, gibt's zum Runterladen.
Okay.
Als PDF auf der viasacra.info-Seite. Ne, also okay. Da hast du dann auch dann die GPS-Daten, Infos zu den Übernachtungshäusern aktuell immer.
Okay, aber man kann jetzt auch sagen, das Pilgern findet statt zu Fuß und bei Rade
quasi. Ja, richtig, oder dann eben erkunden im Auto.
Mhm. Aber das Zittauer Museum, vielleicht reden wir eh gleich jetzt nochmal drüber. Oh, jetzt kommen wir gerade.
Und gleich müssten dann diese Brücken kommen, zwei kommen kurz nacheinander.
Mhm.
Und dann sind wir auch schon da in der Nähe.
Aber lass uns noch kurz über das Museum sprechen.
Genau.
Dein Museum. Du bist da wie lange jetzt schon?
Na, ich bin seit knapp 10 Jahren da, also 2016 im März bin ich da hingekommen, genau.
Ja. Und wie viele Besucher habt ihr so pro Jahr? Oder?
Zwischen 30 und 40.000 Besucher haben wir im Jahr. Und ungefähr die Hälfte kommen eigentlich wegen der Fastentücher, weil die Fastentücher sind eben schon unser Alleinstellungsmerkmal. Ja. Das Museum ist ansonsten wirklich grandios, weil es sehr alt ist. Ja. Du musst dir einfach vorstellen, diese Städte in dieser Region, das ist der ehemalige Sechs-Städte-Bund. Das war so ein Städtebündnis in dieser Oberlausitz, die durch den Kaiser Karl IV. Ziemlich viel Selbstständigkeit bekommen haben. Und da hat sich in dieser Zeit, also in der Renaissance und Barockzeit, ein sehr starkes bürgerliches Selbstbewusstsein gebildet. Und es hat dazu geführt, dass sie ganz früh angefangen haben zu sammeln. Was wir anderswo in Deutschland eigentlich so nicht haben, weil da die gesammelt haben, die Fürsten.
Ja.
Und unser Museum geht ins 16. Jahrhundert zurück. Da gibt's auch noch eine Wunderkammer aus der Zeit um 1700. Und das ist auch der Grund, weshalb das Fastentuch überhaupt noch da ist, weil die das als städtisches Altertum betrachtet haben und dann in diese städtische Sammlung gebracht haben, als man es nicht mehr in der Kirche haben wollte. Es ist ja einzigartig in Deutschland. Und das ist aber der Grund, weshalb das noch da ist. Wir haben für so eine kleine Stadt, hat der 25.000 Einwohner, doch eine sehr große Sammlung eigentlich, eine sehr alte Sammlung mit riesige historische Wappensammlung und da viele Gemälde natürlich, auch Alltagskultur.
Yeah.
Und in Görlitz und in Bautzen und in Kamenz, das sind die andere Städte von diesem Sechs-Städte-Bund, da ist das ähnlich, da haben die auch sehr alte, große Museen. Und bei uns ist es eben so, dass Hauptgebäude von dem Museum ist ein Kloster, das ehemalige Franziskanerkloster, was eben auch sehr viel Charme hat, so eine mittelalterliche Klosteranlage. Und dort wird das kleine Fastentuch gezeigt und das große Fastentuch ist in der eigenen Kirche aufgestellt. Hat den Grund, es ist ja riesig und im normalen Museumsraum kriegt man das ja nicht unter. Es ist ja über 6 Meter hoch und da braucht man halt eine Kirche. Und werde ich dann gleich in der Kirche erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also relativ glückliche Umstände. Das sind übrigens diese typischen Umgebindehäuser hier, ne?
Ah.
Die heißen deswegen so, weil man unten so ein Blockhaus hat und dann ist ein Gebinde drum gebaut worden. Steht ein Fachwerkhaus drauf. Das ist ganz typisch für die Gegend hier. Gibt's auch anderswo, aber
aus
in der
Masse. Zeit sind die?
Naja, das wird jetzt so frühes 18. sein. Ja. Und die Ältesten, die so belegt sind, sind aus dem 17. Jahrhundert. Ja, aber es geht sicher ins Mittelalter zurück, so von der Idee. Gab's früher auch in Franken und anderswo, aber hier gibt's teilweise Dörfer, die haben hunderte davon. Das ist ganz toll. Also, die sind einfach mit diesen Blockstuben klimatisch eine sehr günstige Sache und auch sehr stabil.
Ja.
Kannst auch abbauen und anderswo wieder aufstellen.
Ja.
Und gibt's relativ viele.
Und die werden auch als Pilgerhäuschen genutzt dann quasi?
Na, eins, ein großes, das ist das Pilgerhäusel.
Okay, und die anderen sind dann quasi einfach Wohnungen?
Genau.
Also wir sind jetzt mittlerweile...
Das ist Rosenthal, das ist ein Teil, Ortsteil von Hirschfelde, ein kleines Dorf. Ne?
Peter, wir kommen da jetzt gerade an. Wo befinden wir uns jetzt?
Ja, wir sehen ein ganz tolles und großes Umgebindehaus. Und das ist das Pilgerhäusel in Hirschfelde. Da können die Pilger, die von St. Marienthal aus kommen, übernachten und werden dort gastlich in Empfang genommen.
Und bei uns geht's jetzt weiter. Wo geht die Reise hin?
Na, jetzt fahren wir nach Zittau. Das ist also noch ungefähr 5 Kilometer. Mhm. Und da geht's zum Museum Kirche zum Heiligen Kreuz. Das ist die Heimatstadt vom großen Zittauer Fastentuch.
So, zum Abschluss unserer Reise mit dir. Peter, wartet jetzt ein 500 Jahre alter Schatz auf uns, kann man das so sagen?
Ja, 550, genau, das große Zittauer Fastentuch. Das wird in der Kreuzkirche in Zittau aufbewahrt. Das ist ein total schöner Ort. Wir stehen hier auf einem ehemaligen Friedhof, sehen noch so halb überwachsene barocke Grabdenkmäler, Mausoleen und da drin dieses ehrwürdige Kirchlein. Und nach 1990, da stand die Kirche leer. Die wurde dann saniert, weil sie auch an sich eine wertvolle Architektur ist. Und in der Zeit kam man eigentlich auch auf die Idee, dass man eigentlich einen Ort braucht, wo man das Fastentuch dauerhaft zeigt. Und es ist ja viel zu groß für einen normalen Museumsraum. Und so hat man die Kirche als Museumskirche saniert mit einer riesigen Vitrine für das große Fastentuch, was dauerhaft und immer da zu sehen ist.
Jetzt muss ich fragen, wie groß ist das große Fastentuch?
6,80 Meter mal 8,20 Meter.
Wow, okay.
Also es ist eben für normale Museumsräume zu groß. Und es ist auch so, dass es in alten Zeiten immer nur... ja, temporär gezeigt wurde. Ne? Also in der Fastenzeit, früher im Mittelalter, da hat man es in der Fastenzeit gezeigt, in der Kirche. Und danach, als es schon im Museumsbesitz war, es war auch zeitweise mal in Dresden in einem Museum, da hat man es immer nur teilweise gezeigt. Also in Dresden immer nur die Hälfte, auf so einer Rolle war es dann so abgerollt halb, weil man einfach auch da nicht den benötigten Raum hatte. Und wir haben jetzt eigentlich den glücklichen Umstand, dass wir das Tuch immer zeigen können.
Das ist toll.
Und das ist ja vielleicht auch für die österreichischen Zuhörer ganz interessant, dass das uns was ist, was uns ja mit Österreich verbindet. Denn dieses Fastentuch in seiner Art gibt es ja sonst nur, da gibt's ja die Verwandten sind ja nur in Kärnten. Nämlich in dem Dom zu Gurk. Da ist eigentlich der nächste Verwandte. Und der ist ja, das ist ja meines Wissens seit einiger Zeit auch museal präsentiert im Dom zu Gurk. Ne? Also das ist sozusagen das Einzige, was in der Größe und im Alter sogar noch ein paar Jahre älter als unseres vergleichbar ist.
Ja, wollen wir es uns anschauen? Ich bin schon ganz gespannt. Also wie ist das mit der Geschichte des großen Fastentuchs?
Genau, also das große Zittauer Fastentuch, das wurde benutzt, um in der Zeit vor Ostern, also der Passionszeit, die 40 Tage vor Ostern, den Chorraum der Hauptpfarrkirche in Zittau zu verhüllen. Die Idee dahinter ist, dass man auch mit den Augen fastet. Man fastet in der Fastenzeit nicht nur mit dem Leib, verzichtet also auf bestimmtes Essen, vielleicht auf Alkohol, macht man ja heute, sondern eben auch auf die prächtigen Bilder, die den Altarraum ausgeschmückt haben. Auf die Idee geht das eigentlich zurück. Ne, dass man weiß, dass das schon eigentlich dieser Brauch, der ist schon im 11. Jahrhundert eigentlich nachweisbar. Aber dann fängt man eigentlich an, ja, schlichte weiße oder violette Tücher vor den Altar zu hängen. Bei diesen Fastentüchern, wir sind also schon im späten Mittelalter, eine sehr bilderfreundliche Zeit, da ist das Ganze so ein bisschen ad absurdum geführt, weil das voller Bilder ist. Also es hat 90 Bildfälle, ein Riesencomic eigentlich, was die ganze Weltgeschichte der damaligen Zeit, die, wie man sich die vorgestellt hat, zeigt. Nämlich von der Erschaffung der Welt durch Gott bis zum Untergang, zum jüngsten Gericht. 90 Bildfälle, die eine Hälfte des Altes Testament, die andere des Neues Testament. Total farbenfroh und immer auch mit einem kleinen Kommentar. Das Ganze reimt sich auch. Man könnte es also vortragen auf Deutsch interessanterweise, also nicht nur Latein, sondern es war wirklich für die Allgemeinheit zum Erkennen, vielleicht auch zur Bildung. Die biblischen Inhalte werden einfach, aber prägnant eigentlich erklärt. Mhm. Das ist eigentlich der Witz dabei. Und wie gesagt, 90 Bildfelder, damit sind wir schon eins der umfassendsten überhaupt. Das in Gurk ist noch ein bisschen größer, ich glaube, die haben 100. Aber von der Aufteilung ist ganz ähnlich eigentlich. Auch alt, eine Hälfte Altes, eine Hälfte Neues Testament. Was unser Tuch eigentlich auch noch ein bisschen besonders macht, ist diese verrückte Geschichte, die es eigentlich hatte. Ich habe ja vorhin schon erzählt, es ist... Nachdem man es in der Kirche nicht mehr benutzt hat, hat man es in die städtische Sammlung gegeben. Das war um 1700 schon. Und dann ist es in so einem Gewölbe aufbewahrt worden. Und im 19. Jahrhundert hat man das so ein bisschen wiederentdeckt als Altertum. Dann hat man es zeitweise in Dresden, nach Dresden verliehen, in das Museum des Sächsischen Altertumsvereins. Und dann hat man es aber auch wiedergeholt, weil man natürlich stolz drauf war. Und hat es immer mal wieder gezeigt. Und dann kam der Zweite Weltkrieg. Da wurde das ausgelagert auf der Burg Eubin, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Und dann wurde es von sowjetischen Soldaten gefunden, diese ganzen Sachen. Und die haben daraus dann eine Sauna gebaut. So ein Zelt im Wald, wo sie dann eine Dampfbadestube gebaut haben. Und da ist es ganz schön stark beschädigt worden. Da ist es zerrissen worden, verschmutzt und Teile der Farben sind ausgeblichen. Man sieht das. Zum Glück kam dann jemand, der es gefunden hat, nachdem die Soldaten das haben einfach liegen lassen. Und der hat es beim Museum wieder abgeliefert. Mittelalterliche Textilien gehören ja so mit zu dem fragilsten, was man so hat. Und nach 1990 hat es dann der Volker Dudek, mein Vorvorgänger, auch der Gründervater der Via Sacra, sozusagen als wichtiges Thema wiederentdeckt und benannt und dann sich umgeschaut, wie man damit umgehen kann, weil das natürlich ein extrem komplexes und großes Vorhaben war. Und er hat dann Kontakt zu einer Stiftung in der Schweiz, der Abeck-Stiftung, hergestellt, die spezialisiert sind auf Erforschung von historischen Textilien und Restaurierung von Textilien. Und die haben sich dann der Sache angenommen und haben das dann wirklich kostenfrei für Zittau restauriert. Das war natürlich die große Sensation, muss man sagen. Und gleichzeitig hat sich Zittau aber auch darum gekümmert, dass es danach vernünftig gezeigt wird. Und diese Kirche hat ihre Bestimmung gefunden. Und das Tuch hat eine neue Heimat gefunden. Und da sind wir natürlich total happy drüber, weil das natürlich jetzt so, dass der Besuchermagnet für uns ist. Und eben Ausgangspunkt der Via Sacra sozusagen auch.
Genau. Das schließt sich der Kreis.
Das schließt sich so ein bisschen der Kreis.
Voll schön.
Ja, ich glaube, so die wesentlichen Sachen zur Geschichte habe ich gerade schon benannt. Ich denke, man kann jetzt
vor, muss man sagen.
Ja, jetzt stehen wir drinnen in der Kirche und man sieht auch, welche Präsenz das hat, ne? Welche Größe das hat. Und da sieht man, dass es eigentlich blickdicht ist. Dahinter ist der Hochaltar, den sollte man nicht sehen. Und sogar dahinter wurde auch die Messe zelebriert. Ne? Man hat also nur gehört, was sich dahinter abgespielt hat.
Das Mysterium eigentlich.
Ja, richtig. Aber ja, man musste halt diese mittelalterliche Liturgie eben schon als was mit ganz viel Inszenierung und theatralen Elementen halt begreifen. Ne? Da geht's halt um Erleben mit allen Sinnen. Und ich finde auch cool, also der Maler hat's eigentlich nicht überfrachtet. Man kann ja, wenn man guckt, eigentlich jedes Bild ganz gut erfassen und erkennen. Es ist nicht zu viel Gewimmel drin. Mhm. Meistens 1, 2, 3, 4 Leute. Es ist ganz deutlich, was die machen. Und natürlich kannte man die Geschichten ja auch. Das ist ja oft der Unterschied zu heute, wo man eben mit den Geschichten vielleicht von Weihnachten abgesehen wenig anfangen kann und Kreuzigung. Aber ja, das war eigentlich gut zu erfassen. Das ist eigentlich auch eine Leistung. Und dazu kommt eben dieser kurze Kommentar, der sich eben reimt.
Peter, ich glaube, wir haben es geschafft.
Haben wir es geschafft. Perfekt.
Wir haben die Reise beendet.
Freut mich.
Ich möchte mich bedanken ganz herzlich für deine Zeit und dein Wissen.
Hat mich gefreut.
Ja, mich auch. Dankeschön.
Alles Gute, gute Reise zurück.
So, und wir begeben uns nach der Verabschiedung von Peter jetzt ins Klosterstift St. Marienthal in Ostritz und treffen Mutter Petra. Wir sind jetzt im zweiten Teil unseres Podcasts angelangt. Wir sind im Klosterstift St. Marienthal in Ostritz. An meiner Seite Mutter Petra, die hier alles kennt und weiß.
Ja, das stimmt schon. Ja, ich kenne mich gut aus.
Wo sind wir denn gerade hin unterwegs?
Wir gehen jetzt in die Michaelskapelle,
ja,
die aber auch Kreuzkapelle heißt.
Ja.
Michaelskapelle, weil der Erzengel Michael als Plastik am Fenster dargestellt ist. Mhm. Und Kreuzkapelle, weil ein übergroßes Kreuz im Zentrum ist.
Wir haben da vorne einen kleinen Park mit Bäumen vor dem Eingang. Es ist alles ganz grün. Wir haben Spätsommer hier jetzt auch gerade.
Ja.
Kann man so sagen. Und es ist alles noch wunderschön grün. Und wir genießen das letzte Sonnenlicht dieses Jahres.
Ja, und Sommer. Diese große Anlage genießen auch die vielen Touristen, die kommen, die freuen sich, wenn sie also entweder sich auf unseren Brunnen setzen können.
Was sehen wir denn alles?
Also wir sehen von hier aus die ehemalige Brauerei. Jetzt ist in dieser Brauerei der Klosterladen oder Klostermarkt, wie er genannt wird, untergebracht. Die anderen Gebäude werden jetzt vom IBZ benutzt. Mhm. Und das sind verschiedene Übernachtungsmöglichkeiten gegeben, aber auch viele Tagungsstätten, viele Räume, die unterschiedlich genutzt werden können. Also dieses Haus ist zum Beispiel Familienhaus, da kommen sehr viele Familien mit Kindern.
Ja, und das heißt, das sind Übernachtungsmöglichkeiten dann für...
Ja, das IBZ hat viele Übernachtungsmöglichkeiten und schöne Zimmer, also Komfortzimmer und andere Zimmer. Also das IBZ ist das internationale Begegnungszentrum, weil wir ja hier im Dreiländereck liegen zwischen Deutschland, Polen und der Tschechoslowakei. Wenn ich aus meinem Klosterzelle rausschaue, sehe ich nach Polen. Mhm. Die Neiße ist ja die Grenze.
Ja, Neiße ist der Fluss.
Und wenn Sie also Richtung Görlitz fahren, dann und rechts abbiegen, dann kommen Sie erst nach Polen und ungefähr nach 20 Kilometern geht die Tschechoslowakei an. Und von daher ist das hier als Zentrum der Begegnungsstätte, glaube ich, 92 oder sowas, glaube ich, ist es gegründet worden und hatte sicher erst politischen Charakter, aber das Angebot hat sich dermaßen erweitert. Das ist jetzt politische Bildung, also Begegnung zwischen den drei Kulturen, kann man sagen, oder Nationalitäten. Dann Familienbildung und dann auch Umwelt. Das Umweltthema spielt eine ganz große Rolle. Das IBZ hat auch einen ganz großen Speisesaal, weil manchmal sind auch nur Tagungen am Tag oder so da. Und eine gute Küche, zum Beispiel die Küche vom IBZ beliefert auch das Kloster. Wir versorgen uns mittags und vom IBZ her und Frühstück und Abend machen wir selber. Wir können jetzt in die Michaelskapelle reingehen.
Ja.
Das ist im Gegensatz zur Kirche, ist das eine barocke Kapelle. Mhm. Die Kirche ist ja im Nazarenerstil, 19. Jahrhundert.
Es hallt schon herinnen, es klingt gleich ganz anders. Ja.
Wir nutzen die Kirche zur Anbetung, zum Beispiel morgen Donnerstag ist abends Anbetung herin. Diesen Winter wahrscheinlich auch als Winterkapelle, weil wir die Kirche heuer das erste Mal nicht heizen werden. Und Sie sehen, wie ich gesagt habe, dieses übergroße Kreuz und das Deckengewölbe, das hinweist auf den Schöpfer und die Kreuzfindung.
Ja.
Die Mitschwestern können von oben runterschauen und beten, aber wir gehen jetzt auch in die Kapelle.
Also wir gehen jetzt eigentlich durch einen Hof und im Halbkreis in Gebäude angereiht.
Right. So das sind die landwirtschaftlichen Gebäude. Ja, okay. Das eigentliche Kloster liegt hier, was Sie jetzt vor uns sehen. Ja. Dieses Gebäude tragt das. Das ist die sogenannte Abtei. Das Ganze nennt sich ja hier Stift, Stift Marienthal. Während Abtei, das sind die Empfangsräume und die Wohnräume der Äbtissin.
Mhm. Wie viele Menschen leben hier im Moment?
Haus sind wir momentan 10.
Ja. Touristen sind aber mehr hier und Touristinnen.
Ja, wir sind zeitweise, zum Beispiel jetzt im September, haben mir die Mitschwestern gesagt, die an der Pforte, Gästepforte sind, dass wir fast voll sind. Das macht wahrscheinlich, wenn ein Fastenkurs ist oder wenn Exerzitien sind. Oder momentan machen wir auch, das wird eben nächste Woche oder übernächste Woche Zisterzienser und Handarbeit, aber das ist nicht jetzt die Feldarbeit gedacht, sondern die weibliche Handarbeit, Strecken und Handarbeiten. Dann sind wir voll, aber wir könnten noch viel, viel mehr.
Und die Leute, die herkommen, warum kommen die her? Was für Gründe gibt's, das Kloster aufzusuchen? Ich glaube, mir fallen jetzt gleich ein paar ein, wenn ich mich so umschaue. Einerseits die Schönheit der Landschaft.
Also manche Leute, zum Beispiel jetzt die Ärztin, mit der ich heute gesprochen habe, woher sie herkommt, die suchen direkt Orte der Stille und suchen im Internet nach Orte der Stille und sagen allerdings, dass sie uns sehr schwer finden. Mhm. Dass das im Internet, also wir haben noch ein zu geringes...
Da gibt's Luft nach oben im Internet.
Im Internetprogramm. Also das ist der eine Punkt.
Ja.
Dann kommen Leute, die einfach... Ich denke, hier im Umfeld nach Görlitz fahren, die nach Bautzen fahren oder Dresden fahren und dann sich erkundigen, was gibt es eigentlich noch zu sehen. Mhm. Und dann ist sicher, die Klöster sind ganz wichtig. Aber vor allem Marienthal ist, glaube ich, noch wichtiger als möchte keine Konkurrenz als Maria Stern. Das liegt, Maria Stern liegt im sorbischen Bereich. Das ist sowieso eine katholische Gegend. Während hier, das ist eine evangelische Gegend. Und da ist es was Besonderes, ein katholisches Kloster. Dann liegen wir ja auf dem Fahrradweg von Sitta an die Ostsee. Und die, der Weg geht ja direkt durch das Areal. Und da sehen viele Leute, oh, wo sind wir denn hier? Manche meinen ja sogar, es ist ein Schloss.
Das ist schon sehr groß, ich verstehe das.
Ja. Weil vom Gebäude her, das ist ein Schloss und dann erkundigen sich, dann gehen sie in den Klostermarkt und erfahren auch, man kann übernachten. Man kann, und wir haben ja auch Übernachtungsstellen für Radfahrer.
Ah ja,
extra für Radfahrer und Wanderer. Die sie haben einfachere Zimmer und die werden auch sehr frequentiert. Und dann, dann gefällt es ihnen und dann sagen sie es anderen Leuten weiter. Bekannt sind wir durch die Fastenkurse.
Ja, jetzt ein großes Angebot in
weiteren Kursen. Viele kommen über die, sind über die Fastenkurse gekommen und merken dann, ah hoppla, ich muss ja nicht immer nur kommen, wenn ein Kurs angeboten wird. Hier ist auch die Möglichkeit, allein zu, oder mit meinem Mann oder mit Kindern zu Besuch zu kommen und hier zu leben.
Kann man das ganze Jahr kommen? Ist das,
das ganze Jahr offen? Das ist ein Vorteil, dass man zu uns das ganze Jahr kommen kann. Wir haben immer wieder, auch das habe ich jetzt schon erlebt, weil die meisten Anfragen laufen über das Info Marienthal und da bin ich dran am Computer, dass ganz viele oder immer wieder welche auch fragen, ob sie über Weihnachten oder Neujahr kommen können. Ich vermute, weil sie allein sind. Also es kommen viele, die hier auch einen Anschluss an andere suchen. Manche suchen auf der einen Seite Stille, aber auf der anderen Seite auch Kontaktmöglichkeiten. Weil das ist ja der Punkt, manche, und glaube ich, hier wissen ja ganz viele nicht mehr, was Nonnen sind und wie Nonnen leben und haben dann ganz abstruse Vorstellungen. Und wenn sie dann mit uns sprechen, merken sie, mein Gott, das sind genauso Menschen wie wir, die haben genauso Schwierigkeiten wie wir, die haben so genauso die gleichen Bedürfnisse und Freuden und dann ist im Grunde keine Hemmschwelle da. Aber hier nochmal, das ist jetzt der da sehen Sie nochmal die Michaelskapelle.
Ja.
Jetzt werden wir weitergehen.
Ja, es geht weiter.
Wir müssen um die Ecke gehen.
Wir gehen um die Ecke.
Weil die meisten finden unsere Kirche kaum.
Weil sie so gut versteckt ist.
Weil man sie, man sieht sie von oben, wenn man runterkommt, aber hier im Areal sieht man sie nicht, weil sie verdeckt ist durch die anderen Gebäude. Ja. Das Gebäude, das jetzt vor uns liegt, das ist die Propstei und gegenüber dieses Haus, das sitzt das Haus Hedwig, das gehört wieder dem IBZ, aber in dem Teil haben wir noch Gästezimmer. Und wenn man um die Ecke gehen würde, käme man in den Bibelgarten.
Okay, also wenn wir jetzt alles zusammenzählen, wie viele Gäste hätten denn Platz, die daherkommen, um Ruhe zu finden und Gespräche mit Schwestern?
Also bei uns Schwestern so 30 ungefähr hätten Platz. Und bei, mit allen Räumen, wenn wir auch mit dem die Räume des IBZ, dann sind es ungefähr 200.
200 Leute?
Ja, okay. Personen.
Und also das große, ganze Jahr? Das
große Gruppen können ins IBZ kommen und kleinere Gruppen haben bei uns Platz und Einzelpersonen haben bei uns Platz, ja.
Und das Angebot ist zum Beispiel?
Kloster auf Zeit und freiwilliges Klosterjahr. Und eben jetzt Kursangebote, die jetzt Schwestern versuchen selber zu machen, eben über die Verbindung zwischen Spiritualität und Handarbeit, was jetzt auch stattfindet, ein Yoga-Kurs, da sind schon Anmeldungen da. Und dann hat sie auch einen Ikonenmalkurs. Also verschiedene Kurse, die eigentlich, die ja die in so ein Haus passen. Die Kurse, die ich jetzt halten werde, die nenne ich die eine starke Frau. Und stelle vor, Frauen aus dem Alten Testament, also wirklich starke Frauen aus dem Alten Testament, als Impulse zum Nachdenken, aber gleichzeitig aus Gesprächsmöglichkeit während des Handarbeitens. Gerade aus den, von den Frauen aus der Bibel, aus dem Alten Testament, können sie ja sehr viel lernen. Die sind meistens nicht so bekannt. Und die haben alle eine eigene Geschichte und waren im Grunde sehr selbstständige Frauen. Die Frauen, die in der Bibel genannt werden, die waren alle mutig und selbstständig und haben was geleistet. Über das Tun verinnerlichen wir manche Aussagen intensiver, als wenn man nur etwas hört. Und ich führe sie jetzt ausnahmsweise. Es ist nicht der Weg für die Leute, aber sonst schaffen wir das nicht mehr durch die Klausur.
Vielen Dank für Ihr Wissen und Ihre Zeit. Und wo geht's jetzt hin zunächst? 19.30 Uhr, was steht da an?
Abschlussgebet im Chor.
Thank you. von Carpe Diem gibt es auf Apple Podcasts, Google Play oder Spotify. Wenn dir der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann gib ihm eine 5-Sterne-Bewertung und abonniere ihn. Wusstest du, dass du uns auch via WhatsApp erreichen kannst? Und zwar unter der Carpe Diem Podcast Nummer +43 664 888 40 23 6 oder schicke eine Mail an podcast@carpediem.live. Wir freuen uns immer über Lob, Kritik und Anregungen. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit Sachsen Tourismus entstanden. Mehr Inspirationen unter sachsen-tourismus.de.